NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böhnke. Guten Abend. Und das sind einige Themen bis 19 Uhr. Ende des Bahnstreiks. Zugverkehr rollt langsam wieder an. 25 Jahre nach dem Fall der Mauer. Früher sowjetischer Staatschef Gorbatschow kritisiert den Westen. Wovereit-Nachfolger. Berliner SPD nominiert Michael Müller. Entsetzen in Mexiko. Vermisste Studenten wurden offenbar getötet. Außerdem blicken wir auf den 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Zu unserem ersten Thema. Seit 30 Minuten rollt er wieder, der Bahnverkehr in Deutschland. Der Streik der GDL, er ist zu Ende. Doch bis der Zugverkehr wirklich wieder reibungslos nach Normalfahrplan fährt, kann es noch dauern. Das bekräftigte heute ein Sprecher der Bahn.
Gleis 14, Einfahrt ICE 848 nach Köln Hauptbahnhof.
Noch sind solche Ansagen eine Seltenheit. Noch rollt hier wenig auf dem Berliner Hauptbahnhof. Vor allem Touristen irren ziellos herum, suchen nach Alternativen zu ihren ausgefallenen Zügen. Bundesweit heute Nachmittag überall dasselbe Bild. Und trotz des vorzeitigen Streikendes wird sich die Situation nicht schlagartig ändern. Reisende müssen weiter mit Beeinträchtigungen rechnen. Erst am Montagmorgen werde der Zugverkehr wohl wieder völlig reibungslos laufen, sagt Bahnsprecher Achim Staus.
Man kann da nicht von einem Moment auf den anderen den Schalter umlegen und wieder auf dem Normalfahrplan fahren. Viele Züge sind nicht dort, wo sie hingehören. Die Schichtpläne der Mitarbeiter sind ja auf den Ersatzfahrplan orientiert, müssen jetzt auch wieder neu gestaltet werden. Deswegen bitten wir um Verständnis bei den Kunden, dass es nicht von einer Minute auf die andere wieder klappen kann, sondern dass wir etwas Zeit brauchen.
Staus geht davon aus, dass Fahrgäste auf den bundesweiten Hauptstrecken am Sonntag lediglich 60% des regulären Angebots nutzen können. Der Nahverkehr könne etwas schneller hochgefahren werden. Vor allem in Berlin, wo zu den Feierlichkeiten des Mauerfall-Jubiläums am Sonntag bereits wieder 90% der S-Bahnen rollen sollen. Deutlich schwieriger gestaltet sich das Umschalten auf den Normalbetrieb in Norddeutschland. Dort wird der Zugverkehr zusätzlich gestört.
Wir hatten in der vergangenen Nacht Anschläge auf Kabelschächte und Signalanlagen. Dadurch sind heute und wahrscheinlich auch morgen noch den ganzen Tag die Stellwerke in Hamburg, in Kiel und in Lübeck beeinträchtigt. Dort werden wir nur etwa auf dem Niveau des Ersatzfahrplans unterwegs sein können.
In den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg wird der Regional- und Fernverkehr erheblich behindert. Anderenorts rollen peu à peu wieder mehr Züge. Dass die Lokführergewerkschaft GDL den für 4 Tage geplanten Streik früher beendet, nennt Bahnsprecher Achim Staus ein gutes Zeichen. Der Tarifstreit ist damit aber noch längst nicht beigelegt. Die Bahn strebt nach eigener Aussage jetzt neue Verhandlungen an.
Es sind im Moment noch keine Gespräche vereinbart, aber die Signale, die wir gestern am Rande der Arbeitsrechtsverhandlung gehört haben, deuten ja darauf hin, dass man wieder ins Gespräch kommt. Und nur am Verhandlungstisch können wir das auch lösen.
Strittig ist vor allem die Forderung der Lokführergewerkschaft GDL, auch Tarifabschlüsse für das übrige Zugpersonal verhandeln zu dürfen. Und dafür will sie notfalls künftig weiter streiken. Sollte die Bahn nicht einlenken, werde es tatsächlich wieder zu Ausständen kommen, sagte der Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft für Berlin, Sachsen und Brandenburg, Nachtigall.
Informationen von Carsten Zumack waren das. Sie haben es eben in seinem Beitrag gehört, der Verkehr im Norden wird zusätzlich durch Brandanschläge auf Kabelschächte der Bahn behindert. Inzwischen prüfen die Ermittler die Echtheit eines Bekennerschreibens, das auf einer Internetseite der linken Szene veröffentlicht wurde. Andreas Barnickel dazu.
Zu den Brandanschlägen haben sich auf einer einschlägigen Internetseite Castor-Gegner bekannt. Sie wollen damit nach eigenen Angaben an den Tod eines französischen Aktivisten erinnern. Er war vor 10 Jahren beim Castor-Transport von La Hague nach Gorleben bei einer Enquete-Aktion in Frankreich von einer Lok erfasst und getötet worden. Im Zuge der Ermittlungen hat die Bundespolizei inzwischen den Staatsschutz eingeschaltet. Die Anschläge auf Signalanlagen und Kabelschächte unter anderem in Bad Bevensen und Bremen haben weiterhin Auswirkungen auf den Bahnverkehr in ganz Norddeutschland, der ohnehin wegen der Streiks nach einem Ersatzfahrplan läuft. Die Brandanschläge hatten auch Auswirkungen auf das Mobilfunknetz von Vodafone, da in den Schächten der Bahn auch Kabel des Mobilfunkanbieters verlaufen. Knapp 70.000 Kunden im Großraum Bremen-Oldenburg waren zeitweise ohne Netz.
Anlässlich des 25. Jahrestages des Mauerfalls hat der frühere sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow heute schwere Vorwürfe gegen den Westen erhoben. Statt sich an die Zusagen von 1989 zu halten, hätten sich vor allem die Vereinigten Staaten zum Sieger des Kalten Krieges erklärt. Die heutigen Spannungen seien eine Folge dieser Politik, meinte Gorbatschow. Aus Berlin Martin Mayer.
Der Mann von Glasnost und Perestroika ist tief enttäuscht. Mikhail Gorbatschow sieht die Welt an der Schwelle zu einem neuen Kalten Krieg. Schuld daran seien der Westen und insbesondere die USA. Sie hätten sich nach der Wende 1989 zum Sieger erklärt und Russlands Schwäche ausgenutzt. NATO-Erweiterung, die Kriege auf dem Balkan, im Irak und Syrien seien Beispiele dafür, dass der Westen bereits früh begonnen habe, das Vertrauen zu Russland zu untergraben. Auch die Ereignisse in der Ukraine sind für den früheren sowjetischen Präsidenten die Konsequenzen aus einer kurzfristigen Politik. Russische Interessen würden ignoriert, so der 83-Jährige. Er forderte von der Europäischen Union und den USA, die Sanktionen gegen sein Land aufzuheben. Bei seiner Rede anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum Mauerfall forderte Gorbatschow, die deutsch-russischen Beziehungen zu stabilisieren. Ohne sie könne es keine Sicherheit in Europa geben. Am Montag trifft der Friedensnobelpreisträger sich mit Kanzlerin Merkel. Sie hob in ihrer wöchentlichen Videobotschaft die Bedeutung Berlins beim Mauerfall hervor. Die Stadt habe nicht nur das Bild Deutschlands geprägt, sondern sei auch fast ein Symbol für die Vereinigung Europas nach dem Kalten Krieg. An diesem Wochenende finden in Berlin zahlreiche Feiern zum 25. Jahrestag des Mauerfalls statt. Gestern waren entlang der innerdeutschen Grenze rund 7000 beleuchtete Ballons aufgestellt worden. Sie sollen morgen Abend aufsteigen und so den symbolischen Verlauf der Mauer wieder auflösen.
25 Jahre Mauerfall, das wird an diesem Wochenende an zahlreichen Orten gefeiert, vor allem, wie eben gehört, natürlich in Berlin. Der Fall der Mauer, er war der Anfang vom Ende der DDR. Diese sei kein totaler Unrechtsstaat gewesen, meinte kürzlich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Sellering. Dafür gab es heute scharfe Kritik auf dem Landesparteitag der CDU in Wismar. Michael Weidemann war dabei.
Zum Glück für die Mecklenburg-Vorpommerschen Christdemokraten kommt die prominenteste deutsche Politikerin mit Wendevergangenheit aus den eigenen Reihen. Die Bundeskanzlerin ließ es sich nicht nehmen, ihrem heimatlichen Landesverband zum Jahrestag des Mauerfalls ihre Aufwartung zu machen und setzte in der aktuellen Diskussion um die Aufarbeitung der DDR-Geschichte ihre eigenen Akzente. Es gab ein Recht, es gab Gesetze, blickte Angela Merkel zurück. Aber wer die SED-Ideologie der Diktatur des Proletariats in Frage stellte, der musste mit Repressalien rechnen, konnte möglicherweise kein Abitur machen oder wurde von der Stasi zur Mitarbeit erpresst.
Es war ein ganz durchdachtes System. Und wenn Recht immer nur dann gilt, wenn ich eine Prämisse akzeptiere, die meine Prämisse nie war, dass es eine Diktatur des Proletariats gibt, dass es eine führende Partei gibt, die Schritt für Schritt eine ideale Gesellschaft aufbaut, das Himmelreich auf Erden. Und wenn man dieses angezweifelt hat, galt sehr schnell für einen gar nichts mehr und für die ganze Familie, wenn man Pech hatte, gleich mit. Und deshalb war es ein Unrechtsstaat.
Mit dieser Bemerkung zielte Merkel auf den SPD-Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern Erwin Sellering, der die DDR nicht als totalen Unrechtsstaat betrachtet und dies zuletzt noch einmal öffentlich erklärt hatte. Für die Union, die in Schwerin den Juniorpartner in der Koalition mit den Sozialdemokraten stellt, ein Affront. Und ein Problem, denn eine Alternative zur Kooperation mit der SPD hat die CDU im nördlichsten Bundesland nicht. Mit Schrecken blickt man auf die Entwicklung in Thüringen, wo der Seitenwechsel der Sozialdemokraten hin zur Linken die Union von den Regierungsbänken verdrängen dürfte. Die Bundeskanzlerin griff diese Ängste auf. Sie warnte die SPD mit der Unterordnung unter einen Ministerpräsidenten der Linken, deren Partei zu legitimieren, gar zu stärken. Ein gefährlicher Weg, so Merkel.
Das ist schon ein Vorgang, der seines Zeichens in Deutschland sucht. Und den man deshalb auch als einen besonderen Vorgang herausstellen sollte. Dass die Linke an die Macht will, das kann man doch der Linken nicht übel nehmen. Aber dass die SPD bei Wind macht, das ist der Punkt. Und über den sollten wir reden.
Sollten sich am Ende in fast allen ostdeutschen Bundesländern rot-rote oder rot-rot-grüne Kabinette etablieren, wäre damit auch die Zweidrittelmehrheit der europafreundlichen Landesregierungen im Bundesrat in Gefahr. Die Linke könnte so die europäische Integration blockieren, warnte Angela Merkel. Sich in diesem Spannungsverhältnis richtig in Position zu bringen, fällt der Mecklenburg-Vorpommerschen Union nicht leicht. Weil es zur Koalition mit der SPD keine Alternative gibt, können die CDU-Minister um Landeschef und Innenminister Lorenz Kaffier die Genossen im Nordosten nicht offen attackieren. Eigenes Profil versucht man deshalb mit inhaltlichen Abgrenzungsversuchen zu gewinnen, etwa in der Verkehrs- oder in der Landwirtschaftspolitik. Die Zweifel, dass die Wähler diese Unterschiede bei den Landtagswahlen in knapp 2 Jahren tatsächlich wahrnehmen, waren aber auch auf dem Parteitag in Wismar heute sehr deutlich zu spüren.
In rund einem Monat ist es soweit. Klaus Wowereit tritt von der politischen Bühne ab. Dann soll Berlins Stadtentwicklungssenator Michael Müller im Abgeordnetenhaus zu seinem Nachfolger gewählt werden. Heute wurde Müller, der im vergangenen Monat bereits einen Mitgliederentscheid gewonnen hatte, von der Berliner SPD offiziell nominiert und Klaus Wowereit verabschiedet. Von einem emotionalen Parteitag meldet sich Jan Menzel.
Tränen, Beifallstürme, die rechte Hand aufs Herz. Klaus Wowereit wird noch einmal wie ein Popstar gefeiert und verabschiedet sich von der Parteitagsbühne auf seine Art.
It's time to say goodbye. Und jetzt gehe ich ein bisschen so in die Musikwelt. I did it my way. Und würde ich Edith Piaf noch mal zitieren: Ich bereue nichts. Vielen Dank für euer Vertrauen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Tschüss, Wobi.
Klaus Wowereit und seine Berliner SPD, das war keine spannungsfreie Beziehung. Doch an diesem Tag sind der regierende Bürgermeister und seine Partei im Jubel vereint. Solidarisch, liberal und offen sei Berlin geworden, erklärt Wowereit und reklamiert einen Teil der Entwicklung für sich. Erfolgreich seien die 13 Jahre Regierung mit ihm an der Spitze gewesen. Ausdrücklich erwähnt Wowereit die Koalition seiner SPD mit PDS und Linken, auch vor dem Hintergrund des Jahrestags des Mauerfalls. Klaus Wowereit scherzt, er rührt seine Genossen, er ballt die Faust und er lässt keinen Zweifel aufkommen, dass Michael Müller sein Wunschnachfolger ist.
Michael Müller ist nicht Klaus Wowereit. Und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Der alte und der neue, Abschied und Neustart, das könnte das Parteitagsmotto sein. Nach 13 Jahren Wowereit wird es in Berlin weniger glamourös zugehen. Michael Müller verspricht dafür solide Sachpolitik und gutes Regieren, etwa beim Wohnungsneubau und bei den Mieten.
So toll es ist, dass wir mit Paris und London in vielen Bereichen kulturell zum Beispiel inzwischen in einem Atemzug genannt werden. Es gibt Bereiche, wo ich nicht aufschließen will zu Paris und London. Und das ist in der Mieten- und Wohnungspolitik, Genossinnen und Genossen.
Deutlich wird der designierte regierende Bürgermeister beim Umgang mit der wohl größten Erblast. Der Flughafen BER brauche einen verlässlichen Zeitplan und müsse unbedingt eröffnet werden. In der umstrittenen Frage einer Olympia-Bewerbung bezieht Müller ebenfalls Position. Olympische Spiele seien eine riesige Chance für Berlin. Und nach einer kräftezehrenden Nachfolgedebatte um Klaus Wowereit hat Michael Müller auch eine Botschaft an die stets rauflustigen Genossen im Gepäck.
Wenn bei den Aufgaben, die vor uns liegen, wenn nach diesem Basisvotum vielleicht immer noch einige glauben, sie könnten Sand ins Getriebe streuen, bitte macht's. Ab in die Buddelkiste. Macht's da.
Einstimmig nominiert die Berliner SPD Michael Müller als Kandidaten für das Amt des regierenden Bürgermeisters. Die Wahl findet Anfang Dezember im Abgeordnetenhaus statt. Erst dann wird Klaus Wowereit der Politik endgültig Bye-bye sagen und den Weg freimachen für seinen Nachfolger.
Im kommenden Jahr wählen die Hamburger eine neue Bürgerschaft. Für die FDP ist das dann erneut eine Schicksalswahl. Jüngste Umfragen sehen die Partei in der Hansestadt nur noch bei 2%. Fraktionschefin Suding versprach heute auf einem Parteitag der Liberalen bis zur letzten Minute Wahlkampf mit vollem Einsatz zu machen. Die Delegierten wählten sie am Mittag auch zur Parteichefin. Die Neuwahl war wegen des Austritts der bisherigen Vorsitzenden Kanell notwendig geworden. Die hatte Anfang September die FDP verlassen und hat inzwischen eine neue Partei gegründet. Susanne Röse berichtet.
119 Stimmen wurden im Bürgersaal Wandsbek abgegeben. 84 Delegierte stimmten für Katja Suding, 28 gegen sie und 7 enthielten sich. Ein eindeutiges Ergebnis, das mit verhältnismäßig schwachem Applaus gewürdigt wurde. In ihrer Bewerbungsrede hatte Katja Suding zuvor die Delegierten aufgefordert, geschlossen an einem Strang und in eine Richtung zu ziehen. Dies sei umso wichtiger, wenn man sich die heute veröffentlichte Sonntagsfrage anschaue. Nach der bekäme die FDP in Hamburg bei der nächsten Wahl nur 2%.
Ich muss gestehen, als ich das Abendblatt aufschlug, da stockte auch mir ein wenig der Atem und ich war so ein kleines bisschen auch niedergeschlagen. Allerdings nur ganz kurz.
Deutlich mehr Stimmen, knapp 89%, bekam der stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Magnus Graf Lambsdorff. Der zweite Stellvertreter, Klaas Vogt, erhielt 55%. Nach all den öffentlichen Auseinandersetzungen und den Parteiaustritten der Vergangenheit schwor Suding die Delegierten auf innerparteilichen Zusammenhalt ein.
Meine Partei weiß, dass es darauf ankommt, jetzt einen wirklich guten Wahlkampf zu führen, auch ein Signal der Geschlossenheit nach außen zu senden. Und das haben wir heute getan.
Bereits gestern hatten die Liberalen ihr Wahlprogramm Parteiprogramm einstimmig verabschiedet. Punkten will die Hamburger FDP im anstehenden Wahlkampf mit den Themen Bildung, Verkehr, Wirtschaft und Finanzen. Suding will den Erfolg von 2011 mit ihrer Partei wiederholen. Damals führte sie die FDP nach 7 außerparlamentarischen Jahren wieder zurück in die Bürgerschaft.
Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus und für Hannover sind das keine erfreulichen Ereignisse. Trotz des angekündigten Verbots der sogenannten Hooligan-Demonstration am kommenden Wochenende in Hannover bereitet sich die Polizei auf einen der größten Einsätze in der Geschichte der Landeshauptstadt vor. Stefan Schölermann berichtet.
Man kann es drehen und wenden, wie man will. Den sogenannten Schwarzen Peter hat die Polizei. Bis zu 5000 Beamte werden nach Informationen von NDR Info am kommenden Wochenende im Einsatz sein. Und das, obwohl niemand genau weiß, ob es tatsächlich zu der berüchtigten Demonstration von Fußball-Hooligans in der niedersächsischen Landeshauptstadt kommen wird. Bei der Polizei jedenfalls geht man von brisanten Situationen aus, sagt Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe.
Es werden überwiegend Hooligans sein, die daran teilnehmen. Hooligans, die sich selbst als unpolitisch bezeichnen, von denen wir aber auch am Rande von Fußballveranstaltungen wissen, dass sie die Gewalt suchen. Und wir gehen davon aus, dass auch diese Veranstaltung, die für den 15.11. geplant ist, einen solchen oder ähnlichen gewalttätigen Verlauf nehmen wird, weil die Provokationstoleranz ausgesprochen niedrig bei diesen Teilnehmern ist.
Vorbild der Hooligans seien die gewaltsamen Demonstrationen in Köln vor 2 Wochen. Der geplante Versammlungsleiter ist derselbe wie in der Domstadt. Der Anmelder kommt ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen, aus Bochum. Ihm wurde gestern mit dem Faxstempel 18.04 Uhr ein 3-seitiger Anhörungsbogen zugeschickt. Darin wird ihm bis Montag 11 Uhr Zeit gegeben, sich zu dem angekündigten Verbot zu äußern. Eine der darin genannten Begründungen lautet so.
Köln war der bisherige Höhepunkt, wo es zu diesen Eskalationen gekommen ist. Und wir müssen davon ausgehen, dass diese Eskalation, diese Auseinandersetzung, die gewalttätigen Auseinandersetzungen auch in Hannover gesucht werden.
Trotz des angekündigten Verbots, das am Dienstag ausgesprochen werden soll, bleibt die Situation für die Polizei unübersichtlich. Einer der zentralen Gründe ist der enge Zeitkorridor. Mit Sicherheit wird es zu einer gerichtlichen Anfechtung kommen und es könnte passieren, dass erst am Sonntagmorgen, also unmittelbar vor dem Beginn der geplanten Demonstration, endgültig feststeht, ob die Hooligans marschieren dürfen oder nicht. An der Verbotsverfügung wird bis zuletzt gefeilt. Eine Rolle könnten dabei auch die Angriffe auf Journalisten spielen, denn es gab in Köln zum Teil gewaltsame Übergriffe. Einer, der das miterlebt hat, ist Felix Steiner, der unter anderem schreibt für das Internetportal der Zeit.
Für Journalisten war es in Köln eine äußerst unangenehme und auch unberechenbare Situation, da immer wieder klar wurde, dass die Teilnehmer der Demonstration nicht sehr gut auf die Presse zu sprechen sind. Bereits kurz nach Beginn der Demo ging das los mit Sprechchören wie deutsche Presse, halt die Fresse und ähnliches. Und sehr schnell wurden auch Kolleginnen und Kollegen attackiert.
Angegriffen wurde auch die renommierte Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke aus Niedersachsen. Sie spricht gegenüber NDR Info von zum Teil äußerst bedrohlichen Situationen in der Domstadt.
Die seit Wochen vermissten 43 mexikanischen Studenten sind offenbar ermordet und ihre Leichen verbrannt worden. Der zuständige Generalstaatsanwalt veröffentlichte Geständnisse von 3 Mitgliedern einer Drogenbande, die verdächtigt werden, Ende September zusammen mit korrupten Polizisten die Lehramtsstudenten verschleppt zu haben. Die mutmaßlichen Täter hätten zugegeben, zahlreiche Leichen auf einer Müllhalde angezündet zu haben. Die Entführung der Studenten hatte Wut und Entsetzen in der Bevölkerung ausgelöst. Aus Mexiko Martin Polanski.
Getötet und verbrannt, titeln mexikanische Zeitungen am Tag nach der vielleicht entscheidenden Pressekonferenz der mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft. Das Schicksal der 43 verschleppten Studenten scheint nun aufgeklärt zu sein, getötet und verbrannt. Mexikos Generalstaatsanwalt Jesus Murillo. Wir haben die Aussagen der Verdächtigen, die Untersuchungen der Kriminaltechniker, die Rekonstruierung des Falls ist sehr klar. Ich habe keinen Zweifel, dass es einen Massenmord gab, aber wir müssen die Opfer identifizieren, um zu wissen, ob es tatsächlich die Studenten waren. Die Identifizierung könnte aber schwierig bis unmöglich werden. Denn nach den Aussagen von 3 mutmaßlichen Drogengangstern wurden die jungen Leute beinahe bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Mexikos Ermittler zeigten gestern Bilder von einigen fast komplett verkohlten Knochen, Zähnen, die zu Staub zerfallen könnten, Überreste in wenigen Papiertüten zusammengesammelt. Diese sollen jetzt an die Universität Innsbruck gehen, von den Top-Spezialisten dort analysiert werden. Bis dahin gelten die 43 Studenten offiziell weiter als vermisst. Mexikos Behörden und auch die Regierung stehen enorm unter Druck. Ein Erfolg musste her 6 Wochen nach dem unglaublichen Verschwinden der 43 Studenten. Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto gab denn auch sogleich nach der Pressekonferenz der Generalstaatsanwaltschaft eine Erklärung ab, in der er sich zufrieden über deren Arbeit zeigte. Mit klarer Entschlossenheit wird die Regierung alle Anstrengungen aufrechterhalten, um den Fall aufzuklären. Es reicht nicht, diejenigen zu finden, die diese Tat in Auftrag gegeben haben. Wir werden alle fassen, die an diesem abscheulichen Verbrechen beteiligt waren.
Crímenes abominables.
Mexikos Regierung steht auch deshalb unter Druck, weil der Fall der Studenten die engen Verstrickungen von Teilen der Sicherheitsbehörden mit dem organisierten Verbrechen deutlich gemacht hat. Die jungen Leute wurden nach einer Protestaktion in der Stadt Iguala erst von der Lokalpolizei festgesetzt und dann offenbar an das örtliche Drogenkartell übergeben. In weiten Teilen des Landes gelten Sicherheitsbehörden als unterwandert. Kaum ein Mord in Mexiko wird jemals aufgeklärt. 20.000 Menschen sind spurlos verschwunden, ohne dass es ernsthafte Ermittlungen gäbe. Menschenrechtler und auch Experten der Vereinten Nationen haben darauf hingewiesen, dass Mexikos Staat hier klar in der Verantwortung stehe, dass man den Fall der Studenten nicht als einzelnes, lokales Phänomen betrachte. Die Eltern der Studenten haben sowieso längst kein Vertrauen mehr in den mexikanischen Staat. Sie setzen auf internationale Ermittler. Und sie hoffen bis zur Identifizierung der Überreste der Opfer, dass ihre Kinder weiter am Leben sind.
Und im Echo des Tages hier auf NDR Info und WDR 5 blicken wir jetzt nach Spanien, genauer gesagt nach Katalonien. Erst sollte es dort morgen ein Referendum über die Unabhängigkeit geben. Jetzt ist es nur noch eine alternative Abstimmung, die rechtlich nicht bindend ist. Doch die Befürworter der Unabhängigkeit in Katalonien haben immer mehr Zulauf. Über die Stimmung am Tag vor der Abstimmung Daniel Sulzmann.
Mittendrin in Barcelona sitzt Javier auf seinem Stuhl aus Holz und beobachtet die vielen Touristen, die Ramblas, die Flaniermeile der Stadt, gerade fluten und an ihm vorbeilaufen. Nichts zu spüren von Vorbereitungen auf den angeblich großen Tag der Umfrage zur Unabhängigkeit. Von Panik, von Politisierung, gar von Ausschreitungen. Javier, 84 Jahre alt, sagt, wir sind doch zivilisierte Leute.
Soy catalán, defiendo mi lengua, pero defiendo la opinión de todos y las respeto.
Ich bin Katalane und verteidige meine Sprache, aber ich verteidige auch die Meinung anderer und ich respektiere sie. Jeder kann die Meinung haben, die er möchte. Schon mit diesem Satz übt Javier Kritik an der Zentralregierung in Madrid. Denn die stellvertretende Ministerpräsidentin Maria Sanz de Santa Maria hatte sich tatsächlich vor gut einer Woche in einer Regierungspressekonferenz zu dem Satz hinreißen lassen, mit der Klage gegen die Volksbefragung in Katalonien schütze die Regierung die Rechte der Katalanen. Die sehen das aber in der Mehrheit inzwischen wohl ganz anders. Ein paar Schritte weiter, nicht weit entfernt von Javiers Stuhl, liegt die Markthalle Boqueria. Isabel, die Schinken und Wurst verkauft, steht mit ihrer weißen Schürze am Rand des geschäftigen Treibens. Macht gerade Raucherpause und sie hat eine sehr genaue Vorstellung vom Konflikt der Katalanen mit der Zentralregierung und sie wird auch abstimmen gehen. Es ist wie so oft das liebe Geld, um das es Streit gibt, sagt sie.
Sí, claro, porque la gente no está contenta con el dinero que nos deben. Podíamos pagar colegios, la sanidad. Podíamos solucionar muchas cosas. Y este dinero es nuestro. No es de ellos, es nuestro.
Ja klar, die Leute sind unzufrieden, denn mit dem Geld, das sie uns schulden, könnten wir Schulen und die Gesundheitseinrichtungen bezahlen. Man könnte viele Probleme lösen, denn es ist unser Geld, das sie uns schulden, nicht ihres. Die Katalanen zahlen mehr in die Sozialversicherungskassen ein als alle anderen autonomen Gemeinschaften, kriegen allerdings im Moment auch am meisten Geld aus Madrid, damit die überschuldete Region Krankenhäuser und Schulen überhaupt öffnen kann. In mehr als 1200 Wahllokalen in Schulen und Gebäuden sollen die Katalanen ihre Stimme abgeben können. Mehr als 30.000 Freiwillige haben sich gemeldet, seitdem die spanische Regierung offizielle Aktivitäten der Beamten zur Volksbefragung durch das Verfassungsgericht gestoppt hat. Der spanische Ministerpräsident Rajoy hat die Stimmung heute nochmal angeheizt. Unter seiner Regierung werde niemand die Einheit Spaniens zunichte machen, sagte er nach spanischen Medienberichten vor Anhängern seiner konservativen Partei. Unter Druck setzen wohl derweil beide Parteien die Menschen in Katalonien. Es gibt Berichte, Proteste, wonach Schulleiter sowohl von der katalanischen Regierung aufgefordert worden seien, die Abstimmung in ihren Schulen zu ermöglichen, während die Zentralregierung darauf hingewiesen habe, dass die Beamten die Pflicht hätten, die Veranstaltung nicht zu unterstützen. Fast so, als ob die Offiziellen auf beiden Seiten schon vergessen hätten, dass die Abstimmung rechtlich sowieso nicht bindend ist. Dabei ist die Spaltung in Katalonien inzwischen tief. Silvia verkauft direkt vor der berühmten, riesigen und noch lange nicht fertig gebauten Basilika Sagrada Familia Touristenkitsch und sie sagt, die Katalanen seien komplett anders als der Rest von Spanien. Während die in Andalusien sich zur Siesta hinlegten, würde man in Katalonien arbeiten. Die katalanische Kultur sei anders.
Más trabajadora, más serios, más responsables.
Wir sind fleißiger, ernsthafter und verantwortungsbewusster. Und ihr Mann José Luis, eigentlich Spanier, nickt dazu.
Und wir kommen zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga. Ingmar Dänecke ist ins Studio gekommen. Aktuell läuft die Abendpartie des 11. Spieltages. Werder Bremen spielt gegen den VfB Stuttgart. Wie sieht es aktuell aus?
Also es sind 25 Minuten gespielt und zwischen Bremen und dem VfB Stuttgart steht es noch 0-0. Ganz interessant an der Sache ist, dass in der Blitztabelle jetzt Borussia Dortmund auf dem letzten Platz ist. Also mal sehen, wie es noch weitergeht.
Bereits am Nachmittag standen 5 Partien auf dem Programm und die Bayern sind wieder nicht gestolpert, oder?
Ja, natürlich nicht, wie man es gewohnt ist. Diesmal gab es ein lockeres 4-0 in Frankfurt für den Spitzenreiter. Und Philipp Hofmeister fasst die Partie zusammen.
Der FC Bayern marschiert weiter im Rekordtempo durch die Bundesliga. Beim 4-0 in Frankfurt war der deutsche Meister nie ernsthaft gefordert. Eine Halbzeit lang hielt die Eintracht zwar mit Einsatz dagegen, doch die Bayern hatten Thomas Müller. Der Nationalstürmer traf zuerst vor der Pause und schoss die Bayern nach dem Wechsel mit seinem Dreierpack fast im Alleingang zum Sieg. Joker Sernan Shaqiri besorgte dann kurz vor Schluss den 4-0 Endstand. Bayern München ist damit seit 17 Pflichtspielen ungeschlagen und feiert den Mann des Tages, Dreierpacker Thomas Müller.
Tja, das Spektakel des Tages gab es in Hoffenheim, wo der 1. FC Köln mit 4-3 gewann. Das war ein richtig toller und spektakulärer Sieg für die Kölner und Trainer Peter Stöger und der war natürlich zufrieden.
Sondern die haben es gut gemacht. Es gibt Spiele, wo das Nervenkostüm nicht ganz so strapaziert. Es war heute nicht so einfach, aber ja, wir sind sehr stolz auf die Spiele heute.
Und die Kölner liegen in der Tabelle auf dem 10. Platz und haben die Schalker überholt. Ja, das läuft überhaupt nicht in Gelsenkirchen. Heute gab es eine 0-2-Pleite in Freiburg. Matthias Sorawski berichtet.
Die Gäste hatten früh versucht, dieses Spiel in den Griff zu bekommen, allerdings ohne Biss im Angriff. Der SC Freiburg dagegen effektiv 1-0 bereits in der 22. Minute. Christian Günther mit dem linken Fuß aus kurzer Entfernung. Der SC ab diesem Moment die bessere Mannschaft. Schalke nochmal druckvoll nach Wiederanpfiff, aber ohne Wirkung wiederum vor dem Freiburger Tor. Jonathan Schmid sorgte in der 68. Minute aus 13 Meter Entfernung mit einem Schuss unter die Querlatte für die Entscheidung. 2-0, hochverdienter Sieg, Freiburg jubelt.
Und die Schalker ärgern sich natürlich. Und geärgert hat sich auch der Leverkusener Trainer Roger Schmidt. Das war ein ziemlich maues 0-0 heute gegen Mainz, seine Reaktion.
Wir müssen weiter dran arbeiten, müssen uns weiterentwickeln als Mannschaft und müssen einfach auch unsere Qualität im Abschluss, im letzten Ball. Du lässt nichts zu, also gar keine Torschance zu und hast so viele eigene Torschancen und dann muss das Ergebnis auch entsprechend sein und das müssen wir schleunigst ändern.
Ja, und dann hat noch Augsburg mit 3-0 gegen Paderborn gewonnen. In der zweiten Liga hat der FC St. Pauli gegen Heidenheim mit 0-3 verloren und Darmstadt mit 1-0 gegen Leipzig gewonnen. Zur Formel 1. Da startet Nico Rosberg morgen beim Großen Preis von Brasilien von ganz vorne. Volker Hürth vom Qualifying.
Nico Rosberg konnte seine Führung im Qualifying-Duell in dieser Saison gegen seinen Teamkollegen Lewis Hamilton ausbauen. 11-7 für den Deutschen. Diesmal war es denkbar knapp. 33.000stel Sekunden Vorsprung bei der schnellsten Runde. Beide Mercedes in der ersten Startreihe, wie fast immer. Erst vor einer Woche in Austin, Texas, war es genauso. Rosberg Pole Position, Hamilton gewinnt dennoch, aufgrund eines Fehlers seines Teamkollegen. Diesen möchte Rosberg morgen auf jeden Fall vermeiden, um beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi mit Selbstbewusstsein Lewis Hamilton von der Spitze zu verdrängen und doch noch Weltmeister zu werden.
Das Rennen beginnt um 17 Uhr deutscher Zeit und noch zum Tennis. Beim Fed Cup Finale liegen die deutschen Damen nach dem ersten Tag zurück. Beide Einzel gingen verloren. Andrea Petkovic unterlag Petra Kvitova. Angelique Kerber verlor gegen Lucy Safarova. Die Tschechinnen brauchen nur noch einen Sieg in 3 Matches.
Der Sport mit Ingmar Dänecke. Und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Stefan Böhnke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.